就是中国。
Darum China, der China-Podcast aus Thüringen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Bei mir sitzt Professor Bertram Schmitz, Lehrstuhl in der Religionswissenschaft. Herzlich willkommen. Herr Schmitz, Sie haben Bezug zu China. Wie kommt das?
Ich habe damals in Marburg studiert, in meiner Studentenzeit, eben Religionswissenschaft, wie schon erwähnt, und orientalische Sprachen. Da war Chinesisch auch mit dabei. Es war zur damaligen Zeit noch undenkbar, dass man irgendwie vielleicht mal Chinesen begegnen könnte. Liegt schon so lange zurück, sodass dann der klassische Chinesisch im Vordergrund stand und in späteren Semestern dann modernes Chinesisch. Und da war das eben eine der wesentlichen Kulturen, Kulturräume, dann der arabisch-islamische Raum, vor allem der im Vordergrund stand, der indische mit Hinduismus und Sanskrit als Sprache und dann Chinesisch. Und da hat mich dann auch die chinesische Kultur fasziniert. Also es waren dann nicht nur Sprachkurse, sondern auch Seminare zur Geschichte.
Das heißt, Sie haben die großen Kulturräume Islam, indischer Subkontinent, chinesischer Subkontinent sozusagen, sich damit beschäftigt im Studium. Wann war denn das Studium?
Das fing 82 an und ich bin dann bei 84 habe ich dann mit den orientalischen Sprachen angefangen.
82, 1978, also die Öffnungspolitik, die Volksrepublik China fängt sich an zu öffnen. Sie sagen jetzt, es war da noch undenkbar, dass man mal Chinesen begegnet. War noch nicht so das Flair, China hat sich geöffnet, es geht los, Aufbruchstimmung.
Naja, es war auch so, dass die Flugpreise relativ hoch waren und als Student zumindest war es dann noch so, dahin zu fliegen, war für mich damals ausgeschlossen, auch aus finanziellen Gründen und war ganz weit weg gefühlt, das ist heutzutage für Studierende oft anders, war das eine und das Studierende, wie wir hier in Jena haben wir eine ganze Reihe von chinesischen Studierenden, das war auch noch nicht so gewesen, dass viele chinesische Studierende hergekommen sind, also das ist ja das Programm seit, ich weiß nicht genau, 10 Jahren oder sowas, dass doch relativ viele hier in Philosophie fällt mir besonders auf, mit den Naturwissenschaften habe ich nicht so viel zu tun, aber dass man da Kontakt bekommt.
Okay. Was fasziniert Sie am Chinesischen, an dem chinesischen Kulturraum?
Ich als Religionswissenschaftler ist jetzt erstmal positiv gesprochen Islam klar und eindeutig. Ja, damit kann man sofort was mit anfangen. Hinduismus, etwas gewöhnungsbedürftig aufgrund der ganzen Komplexität der Religionswelt. Ja, auch einfach. Und bei China ja immer die Frage, Konfuzianismus, ist das jetzt Religion, wie hängt das miteinander zusammen? Daoismus, eher philosophisch, eher sogenannte Volksdaoismus. Das finde ich schon faszinierend, auch deswegen, weil es etwas schwerer zugänglich war zumindest, sich dort hinein zu versetzen. Und es ist auch bis heute noch so für mich, dass ich mit den anderen Kulturräumen leichter etwas anfangen kann, vielleicht auch öfter da gewesen bin, rein pragmatisch. Und bei dem Chinesischen die Faszination, wie funktioniert das? Ich hatte ein Seminar gemacht, jetzt gerade zur Kleidung in den Religionen. Und da ist klar, indische Kleidung, ja, was macht man da? Und die Sadhus sind mitunter unbekleidet und so weiter. Islamische Kleidung ist natürlich ein Thema in der Moderne, was ziemlich auch in Deutschland aufgepoppt ist. Und bei China, wie kommt man da ran? Gerade wenn es um religiöse Kleidung ist und dann die Frage, dem Hohepriester im alten Israel entspricht der chinesische Kaiser. Da muss man erstmal drauf kommen, das war ein weiter Weg. Und von da aus dann zu gucken, wie funktioniert diese Art von Religiosität, der Kaiser als Himmelssohn, Mandat des Himmels, Schamanismus, wie weit spielt das noch eine Rolle, in Randgebieten zumindest von China selbst. Wie sieht es da mit der Kleidung aus? Dann natürlich die wunderbare Schamanenkleidung und so, die man sich angucken kann. Und dann die ja, Kulturräume. Ist das jetzt noch religiös beeinflusst oder kann man diesen Staatskonfuzianismus dann als religionsanalog insofern verstehen, weil es ja das Himmelsmandat ist, was vom Kaiser ausgeht? Und das wäre zum Beispiel dann wieder ein spannender Zugang, wo ich hier auch gut Kontakt habe zu einer chinesischen Doktorandin und gesagt habe, ne, in China, das gibt es doch, gibt es da nicht wunderbare Kleidermuseen inzwischen auch, Doch, hat sie gesagt, ja, wieso kann ich denn keine Literatur dafür bekommen? Ja, man geht nicht davon aus, dass sich außer von China jemand dafür interessiert. Also das ist nochmal, ich habe mir auch chinesische Kleidung mitbringen lassen. Es gibt die für China die Hanfu, so ein bisschen modisch bei der Jugend, dass man sich so aus der Tang-Dynastie oder sowas solche Kleider dann auch zurechtschneidern lässt oder einfach von der Stange kauft. Und da habe ich mir auch einiges mitbringen lassen von verschiedenen Dynastien und finde das spannend, wie ist das eben, was wir säkular nennen, zum Religiösen der chinesischen Kultur. Das würde bei anderen Dingen eben auch spannend sein. Also Kleidung war jetzt nur rausgegriffen auf ein Beispiel und etwas, was ich auch in Zukunft noch stärker aufarbeiten möchte.
Wenn wir mit dem chinesischen Kulturraum zu tun haben, es wird sehr wenig Literatur übersetzt. Das macht, glaube ich, auch die Kommunikation schwierig. Viele Chinesen das Gefühl haben, wir interessieren uns nicht für die.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem, dass wir noch langsam umschalten können. In manchen Wissenschaften habe ich es ja schön für die Astronomie gesehen, wo dann die Frage gestellt wurde in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, ob wir mit China kooperieren. Naja, was bleibt uns übrig? Die sind uns der Astronomie in den nächsten Jahren so weit voraus, dass es einfach notwendig ist, das zur Kenntnis zu nehmen, ob wir wollen oder nicht. Ich hoffe, wir wollen natürlich. Dabei also das Bewusstsein, dass China im Mittelpunkt kommt, mit einer, ja, wie man vielmals ansetzen, 3.000, 5.000 Jahren alten Hochkultur haben, die jetzt wieder für uns auch theoretisch zugänglich ist. Dann, dass wir sehen, es lohnt sich auch, diesen Schatz zu heben. Und dann das Praktische, wie machen wir das denn jetzt? Kann ein Visum bekommen, zumindest zum Teil zu den Gebieten, die mich noch interessieren würden, nicht so einfach. Da war mir so schön in der Botschaft gesagt, hier kommen Sie jetzt nicht rein, okay. Da wurde mein Vortrag dort vorgelesen, aber ich selbst war nicht dort. Und gerade für Religionswissenschaft das Merkwürdige, wir sind ja ein philosophisches Fach, also von der Fakultät her philosophisch. Wir sind bekenntnisneutral, haben damit gar nichts zu tun. Und dass man dann erklären muss, wir wollen gar nicht missionieren, das ist ja gar nicht unsere Aufgabe, wir wollen das Ganze nur beschreiben, das ist umgekehrt dann auch für China nicht so einfach, dass dann gefragt wird, haben Sie was mit Religion zu tun? Ja, natürlich haben wir mit Religion zu tun, mit Kultur, mit allem Möglichen. Ja, das ist nicht so einfach bei uns.
Ja. Das klingt danach, als wenn Sie bei der Visa-Beantragung, wenn Sie auf die Botschaft gehen, schon gefragt werden, ob Sie missionieren gehen wollen. Etwas, was man nicht sehr gerne sieht.
Ja, zumindest irgendwie der Kontakt, wenn irgendwo das Wort Kirche oder theologische Fakultät hier in Jena ist, also Religionswissenschaft kann ja innerhalb der theologischen Fakultät sein oder innerhalb der philosophischen Fakultät. Und wenn man hier eingeben müsste, theologische Fakultät, würde natürlich gleich hellhörig werden. Und da deutlich zu machen, dass wir, ja, ob das nun auch Islam oder auch Islam in China, vielleicht sogar ganz pragmatische Lösungen anbieten könnten, die gar nicht missionarisch, weder islamisch-missionarisch noch christlich sonst irgendwas sind, sondern eher auf diesem beschreibenden, analysierenden Level, der eigentlich in China ja sogar gewünscht wird. Es gibt ja auch Ministerien, die sich damit beschäftigen in China, mit dem man wahrscheinlich exzellent, zumindest theoretisch, zusammenarbeiten könnte, weil es da auch erstmal um Analysen geht. Und das ist auch für uns schwierig, wie kommen wir da dran und wie verständigen wir uns, hier geht es um Analysen, dort geht es um Analysen. Also jetzt ist wieder eine neue Angst, die entstanden ist mit der politischen Vormachtstellung und dem, dass wir auf einmal China irgendwie schrecklich finden sollen, obwohl wir es vielleicht gar nicht schrecklich finden wollen. Aber ich, zumindest für mich und ich kann mir auch vorstellen, für andere wird es zunehmend spannend, dadurch, dass man sieht, diese großartigen Kulturparks, die es ja auch gibt in China, die Aufbereitung der eigenen Kultur und dem auch Textverständnis. Wie verstehe ich einen Text, also wenn ich als Religionswissenschaftler in die Texte hineingehe? Ich arbeite auch nicht nur mit Kleidung, sondern auch sehr viel mit Texten. Wie interpretiere ich einen neutestamentlichen Text im Gegenüber zu einem Korantext, im Gegenüber zum Beispiel zu einer buddhistischen, einem Sutra oder so. Also dass ich jeweils andere Denkparadigmata brauche, um die Texte angemessen zu verstehen. Das ist insofern dann spannend. Ich brauche natürlich ein anderes Denkparadigma, um einen konfuzianischen Text zu verstehen, als ich es bei Marx brauche. Die Fragestellungen waren andere, die Kontexte waren alle uns. Also wie gehe ich insgesamt mit Texten um? Das ist auch etwas, was wir zum Beispiel für China anbieten können. Wenn wir uns damit beschäftigt haben, von diesem Textverständnis und umgekehrt sehr viel mehr in die chinesische Geisteswelt einsteigen können. Das waren ja früher nur wenige Spezialisten, die irgendwie das Wort Neokonfuzianismus mal gehört haben. Und zu sehen, was wird auch angeboten bei diesen Texten? Welche Vielfalt tritt uns gegenüber?
Weil ich denke gerade bei Texten in die Richtung, weil es ja um diese Angst vor China geht, der Einparteienstaat, mhm. die strikte oder eine sehr starke kommunistische Partei, die ja vorgibt, wie etwas zu verstehen ist. Also wenn wir jetzt Texte, offizielle Texte haben, jetzt nicht religiöse Texte, sondern offizielle Texte, dass die Auslegung schon bestimmt ist. Und ich glaube, da habe ich immer das Gefühl, das macht uns Angst.
Ja, wobei trotz allem, was wohl auch in China kontrolliert wird, es doch ein sehr komplexer Staat ist, mit sehr komplexen Leuten, Philosophien, Möglichkeiten. Und ich sehe in China beides gegenüberstehend. Das eine ist die Kontrolle und die Gleichordnung und das andere ist das Experimentieren, was währenddessen läuft. Also soweit ich sehe, ist da schon auch einiges möglich, wo China sich selbst findet, erfindet, zurückfindet, neu gestaltet. Also die ganze Bewegung, die unter all diesem liegt, sollte nicht unterschlagen werden. Ich will es auch nicht gegeneinander ausspielen oder werten, sondern schon, dass China, was für mich interessant war, auch im Gespräch mit Chinesen oder China-Experten, mit denen ich es zu tun habe, ist, China hat seit 2000 Jahren eine einzige Angst. Die Angst ist Aufstand. Die Angst ist, die chinesische Regierung könnte in Frage gestellt werden. Aber unter diesem ist sehr viel möglich. Auch innerhalb von Kirchen zum Beispiel. Jetzt nehme ich mal ganz konkrete Kirchen, nehme ich sie doch. Solange da Sozialarbeit geleistet wird und meinetwegen was für Augenoperation getan wird oder Leuten unterstützt wird, denen es nicht gut geht, solange das nicht politisch den Staat als solchen angreift, ist das sehr viel möglich. Und ich denke auch innerhalb der Philosophie, solange das jetzt nicht grundsätzlich heißt, dass der Staat als solcher in Frage gestellt wird, ist da auch sehr viel möglich und vielleicht sogar, ich vermute das jetzt nur von außen, implizit sogar erwünscht. Weil, ich kann es nicht sicher sagen, ich vermute nur, auch in China schon klar ist, ein starres System wird irgendwann zerbrechen. Gut, jeder Daoist weiß das ja. Es muss irgendwie Bewegung da sein und zu starker Druck würde auch ein Ausbrechen in China sein, wo es jetzt auch schon die modernen chinesischen Aussteiger gibt, die sagen, wir machen da nicht mehr mit. Also es muss irgendwie, die Schwierigkeit liegt natürlich anders als in Indien. Mal kurz, sie haben ja ungefähr gleich viel Bevölkerungszahl. Wie regiert man so ein komplexes Land wie in Indien, wo man dann auch noch 14 verschiedene Sprachen und sonst was alles hat? Ist eigentlich kaum möglich. Und in China, das ist ja, wenn man sich so überlegt, vielleicht fast dreimal so groß wie Europa von der Bevölkerungszahl. Wie bekommt man das mit den verschiedenen internen Kulturen, die es ja auch noch gibt, irgendwie hin, dass es nicht ganz auseinanderfällt, dass es trotzdem Fortschritt gibt und dass man die Bewegung integriert, wo man immer guckt, wie viel Tibet-Kultur darf man damit hineinnehmen, wo wird es dann anfragend. Wie viele buddhistische Tempel sieht man auf einmal in China, die neu gebaut sind, riesig groß. Und so, das ist doch, da würde ich das Experimentieren nicht zu sehr in den Hintergrund geben. So natürlich technisch sowieso, aber auch im geistigen Bereich.
Da wäre jetzt spannend, wie lernen wir das, uns in diesem Feld zu bewegen, sozusagen auf der einen Seite die Partei sozusagen, wir müssen regulieren, damit wir nicht zerfallen, das Mandat des Himmels, das Mandat der Partei darf nicht in Frage gestellt werden und das andere, das Luftige, das Experimentelle, das ist ja das Gegenteil, dieses taoistische, wir haben konfuzianische Rituale, Riten, aber wir haben auch das taoistische Yin und Yang. Wenn ich zu stark in das eine kippe, kippt es nämlich genau ins Gegenteil. Also ich muss entsprechend mich bewegen. Wie kann mir das schaffen zu unterscheiden oder das ein Gespür dafür zu entwickeln? Wo komme ich an das System, was dann sozusagen böse gesagt zurückschlägt? Wo habe ich, ja, hier pulsiert es, hier habe ich Möglichkeiten, Spielraum, auch eine Experimentierfläche?
Ja, es wird relativ, vielleicht eine westliche Antwort, relativ individuell sein, zu gucken, vielleicht muss man schauen, an welchen Stellen man auch provozieren, sage ich jetzt mal, möchte, oder an welchen Stellen man sich einlassen will. Es soll nicht opportun sein oder klingen, aber erstmal zu gucken, was ist denn da? Mhm. Was ist als Möglichkeit da? Wo wird geguckt, gerade zum Beispiel, jetzt komme ich auch mit dem Bereich, wo Kleidung dann eine Subordinante ist, insgesamt zur Kunst, im weitesten Sinne des Wortes, im Sinne von Weltgestaltung und so, dass man da schaut, es werden ja auch Künstlerinnen und Künstler nach China eingeladen, die nicht eingeordnet sind, in Deutschland schon nicht. Und wo man guckt, was passiert. Also dass wir da sehen in diesen Bereichen, geisteswissenschaftlich, wir müssen es ausprobieren. Da schon, und China wird es auch ausprobieren. Ich glaube, auch die Chinesen, die manchen Universitäten, ich war mal für Islam in Indonesien und da hieß in Jakarta, und da hieß es, also, Sie können das gerne experimentieren, was Sie vorhaben, aber machen Sie das in Yogyakarta. Und da kann man gucken, welche Universitäten und welche Gegenden stehen vielleicht auch nicht so ganz im Fokus oder wo ist der Spielraum, wo sind auch gerade, ich meine, das ist in Deutschland ja auch oft ähnlich, wo sind Personen, die bereit sind zu experimentieren, auch bei uns, bei Professorinnen, Professoren oder Mitarbeitenden, ist an manchen individuell, geht da recht viel, bei anderen, nee, die haben so eine klare Linie, weiß man, okay, da ist jetzt nichts zu machen. Und das ist in China auch zwischen diesem individuellen und dem Fachbereich wahrscheinlich und den Rektoren und dann weiter dem ganzen Staatsapparat, was da jeweils ist. Und da denke ich schon, dass an den jeweiligen Orten, wenn man die findet, auch viel ausdiskutiert werden kann.
Also es ist in dem Sinne eine Einzelfallbetrachtung und welchen Partner habe ich, welche Partnerin, mit wem kooperiere ich. Da wäre jetzt als nächstes auch die Frage, das große Gut der akademischen Freiheit, wie hält man das in diesem Feld aufrecht?
Also ich finde es zum Beispiel...
Wie geht man damit um, zu sagen, wo sage ich, sage vielleicht etwas nicht im ersten Angang, um mir Wege offen zu halten, um das Experimentierfeld nicht kaputt zu machen. Und wo sollte man sagen, nein, hier ist eine rote Linie, wenn das nicht geht, dann kooperieren wir nicht?
Ja, in der Geisteswissenschaft würde ich das Feld relativ frei fassen. Also bis man, natürlich haben wir Vorstellungen von Dingen, die nicht gehen, überall auf der Welt, bei uns genauso wie woanders, das eine. Und das andere ist, hier in Deutschland würden wir auch nicht bei allen Gelegenheiten alles ansprechen. Und auch in philosophischen Seminaren würde man selbst sagen, okay, hier kann man jetzt gucken und da merkt man, okay, das ist jetzt im Moment schwierig oder das heben wir uns mal für die letzte Sitzung auf. Das ist vielleicht graduell anders in China. Vielleicht aber auch, dass wir sehen, was ist dann möglich in China, wo wir jetzt gar nicht mit rechnen. Das sind ja auch oft die Überraschungen, dass viel mehr diskutiert werden kann, wenn man erstmal zurückhaltend ist, wenn eine Vertrauensbasis ist vielleicht auch, wenn rüberkommt, man ist jetzt nicht der, hier in Deutschland kennt man das Wort, in Ostdeutschland kennt man das Wort ganz gut, man ist jetzt nicht der Besser-Wessi und man ist auch nicht der Besser-Deutsche, der genau weiß, wie China zu regieren ist und was da zu machen ist, sondern auch sieht, das ist eine reiche, uralte, differenzierte Tradition, die manche Brüche gehabt hat, vielleicht auch Abschnitte, okay, aber es ist hier ein System, wenn man das als Ganzes betrachtet, was extrem beeindruckend ist in all seinen Möglichkeiten. Und da zu gucken, ja, vielleicht ist es wieder zu gewinnen und wir vielleicht auch sehen, zumindest für mich auch für meine Fragestellung, was gewinne ich alles von China, wenn ich da irgendwie, meinetwegen, dann rede ich jetzt über manche Sachen, vielleicht nicht, aber rede ich eben über Kleidung oder sonst irgendwas, was ist da alles zu holen an geistiger Perspektive? Was macht Kleidung auch mit Leuten, mit Menschen oder Kunst, sonst angewandte Bilderkunst? Und wo unser einer ja immer dabei ist, zu ermutigen, originellerweise, in China, guckt doch mal auf eure traditionelle Kunst. Es gibt nicht nur westliche Kunst, nein, man kann hier wunderbar malen. Zum Beispiel der Bekannte, mit dem ich zu tun habe gerade, ist China als Professor ernannt worden, als Deutscher, weil er einer der wenigen ist, der aus dem 12. Jahrhundert die Kunst beherrscht, mit dem Finger zu malen. Und zwar ganz schnell, so zen-mäßig malt er da Bilder. Und gut, das ist etwas, was dort anerkannt wird, wo wir dann wieder sagen, ihr habt doch, in China ist ja ein riesiger Schatz da. Manches bringen wir vielleicht zurück, ja, aber anderes können sie ja viel besser, weil sie die ganze Tradition zur Verfügung haben.
Da sind wir beim Thema Tradition. Was ist China, was ist chinesische Tradition? Eigentlich unter den Mao-Jahren das Alte zerstören, die alte Gesellschaft. Und jetzt wieder, nachdem man mehr oder minder reich geworden ist, der Wirtschaftsaufschwung da ist, die Überlegung, wer sind wir überhaupt? Dass das gerade in dem Land stark politisiert, die Identitätsfindung. Was ist denn unsere Kultur? Sie erwähnten die Hanfu, diese Handkleidung, die gerade sehr beliebt ist und definiert wird als das Kernmerkmal der chinesischen Tradition. Ich bin da kein Freund von und finde es etwas aufgesetzt, aber es zeigt ja den vielleicht die Suche nach Sinn oder nach Wurzeln.
Ja, und gleichzeitig auch, vielleicht ist es eher die Kunstperspektive bei mir, auch nach Spiel. Also Spiel ist etwas sehr Wertvolles. Es ist ja nicht nur daran, dass verspielt, wobei verspielt kann auch wertvoll sein. Also das ist, ich denke, unsere Wissenschaft hat zum großen Teil ihre Wurzeln im Spiel, im Experimentieren. Und wenn sich Jugendliche damit experimentieren, es ist ja nichts Gefährliches wie Rauschgift nehmen oder sonst probieren wir nochmal die Opiumkultur aus oder so. Sondern es ist ja etwas, vielleicht trägt die sich ganz toll. Ist ja auch nicht so, dass gleich 100 Millionen Tanfu tragen, sondern dass man mal guckt, was hat es damit auf sich? Was haben wir da? Ja, in den beiden großen, anzahlmäßig großen Kulturen, Indien und China, Kleidung ja auch zur Identitätsfrage geworden ist. Also in China, was tragen wir jetzt, wenn wir jetzt nicht mehr die Kleidung bis zum vom Kaiserreich tragen? Wollen wir dann westliche, nehmen wir den Tipau, was wollen wir tragen? Tragen wir das, was alle anderen auch tragen? Oder entwickeln wir vielleicht die Mode und haben eigene Modenschöpfer, die dann vielleicht in Deutschland oder Paris Furore machen? Spielen wir da mit oder bringen wir Elemente von uns mit ein in die Weltkultur?
In unserem Projekt ist China-Kompetenz das ganze massiv große Schlagwort. Ihr Blick über die verschiedenen Kulturkreise, mit denen Sie sich beschäftigt haben, was wäre China-Kompetenz?
Für mich in die, also das Spezifische bei China, wenn ich jetzt denke, also ohne das jetzt gegeneinander auszuspielen, auf jeden Fall, wenn ich Physiker bin, dann kann ich die physikalischen Experimente in China genauso machen wie in Nicaragua oder in Südafrika. Wenn ich aber mit der Kultur mich beschäftige, dann ist es nicht das Gleiche, sondern es ist ganz spezifisch das, dass ich die Kultur von China kennen will, weil es mir um diese spezifische Kultur geht. Die gibt es eben auch nur da. Und da kann ich gucken, wie kann ich konstruktiv damit umgehen, das aufnehmen, was mir geboten wird, beziehungsweise als Kompetenz dann, die ist ein schrittweises Heranarbeiten, je mehr Kompetenz, also je mehr ich mich mit der, vielleicht mit der Sprache, mit der Schrift, mit der Kunst, mit der Lebensweise, natürlich mit den Umgangsformen auskenne, desto mehr kann ich damit konstruktiv agieren, interagieren, desto mehr nehme ich wieder auf, desto mehr kann ich wieder einbringen, desto mehr nehme ich wieder auf. Also dass es ein Prozess ist, der bei Kultur sehr stark auch in den Personen stattfindet, dem chinesischen gegenüber wie im eigenen, die ständig wächst, meinetwegen dann auch gelehrt werden kann und anderen übertragen werden kann, aber die dadurch wächst, dass sie ausprobiert wird mit dem, was schon da ist.
Jetzt würde ich fast sagen, man müsste trainieren.
Ja.
Und was würde das jetzt für unsere Leute, Sie sagten, in der Physik bedeuten, wenn ich jetzt nach China gehe oder Kooperationen mit chinesischen Partnerinstitutionen mache? Welche Kompetenz brauche ich dann oder wie können die trainieren?
Natürlich erstmal, indem man da ist, klar, aber was man erstmal mitbringen muss oder was ich empfehle, gut, das ist vielleicht auch sehr stark durch die Religionswissenschaft geprägt, dass wir ergebnisoffen arbeiten. Also wir wollen die anderen Personen erstmal nicht verändern. Ich gebe nicht einen Input, so soll es sein oder das sollt ihr machen im Sinne von normativ, sondern was kommt mir entgegen? Also bei uns kommt ja schon alleine was dadurch raus, dass das Gespräch stattfindet. Nicht, dass die anderen hinterher anders sind oder dass wir etwas als Ergebnis mitnehmen können, sondern dass wir im Austausch sind, ist ja schon erstmal ein Ergebnis, was wir mitnehmen können und für alles Weitere mit hineinnehmen können. Und das ist eine Haltung, die natürlich bei Physikern sekundär ist oder anderen Naturwissenschaften, aber trotzdem nicht ganz ausgeschlossen werden sollte, zu gucken, was lässt sich denn auch holen in dem Sinne, in der Interaktion, was ist das, was wir in der Interaktion geschenkt bekommen, vielleicht nicht unseren Erwartungsnormen entspricht, wie man sich verhält und doch auf einmal vielleicht viel mehr ist, was wir gar nicht erwartet haben, was uns angeboten wird an Freundschaft oder an Vertraulichkeit oder sonst etwas, die etwas anders ist, als wir erwartet haben. Also dafür offen zu sein, finde ich schon wichtig, das ist ja kein naives, blindes Vertrauen in dem Sinne, sondern zu gucken, was reagiert, um es mal so zu sagen. Was kommt, merke ich, es kommt was zurück, wenn ich was gebe.
Ja. Gerade klingt es für mich, oh, eigentlich haben es die in diesen Physiker haben es schwerer, weil sie noch was mehr mitdenken müssen. Wir können einfach sagen, wir tauschen uns geisteswissenschaftlich aus. Das ist schon ein Mehrwert. Hier ist aber noch, ja, wir machen im physikalischen oder im technischen Bereich den Austausch, dadurch haben wir einen Mehrwert, aber ich muss noch so viel anderes mitdenken, wofür ich eigentlich gar nicht ausgebildet bin und was mich möglicherweise auch gar nicht interessiert, was ich gar nicht mitdenken will.
Ja. Ja, wobei das natürlich, jetzt kommt man in die gefährliche Weltpolitik hinein, ist das jetzt nun gerade China, was das Wissen haben will oder sind das vielleicht ganz andere Staaten auch? Ist es insgesamt in dem Sinn, in dem es publiziert wird, keines verwertet werden? Nehmen wir mal an, irgendwas, wenn wir nun gerade in Jena sind, rein rausgegriffen, irgendwas Optisches, irgendwelche Ergebnisse, die können in Amerika genauso gebraucht werden oder missbraucht werden wie in Russland, wie in China, sobald das auf Englisch läuft, ist es zur Verfügung gestellt. Und wenn wir was zusammen rausfinden, ja, egal mit wem wir es zusammen rausfinden, es ist dann erstmal da. Ist es noch eine glückliche Situation, solange in China noch auf Englisch publiziert wird und nicht nur auf Chinesisch, wobei natürlich die Übersetzungsprogramme immer besser werden, dass man auch das irgendwann lesen kann. Wird auch in der Physik, ist es doch, ja, ich bin in dem Bereich nicht so weit drin, um zu sagen, wie weit ist das ohnehin Weltkultur gut oder Weltkultur böse, könnte man fast sagen, was an Technik zur Verfügung steht. Also gibt es diese Aufteilung, wie weit gibt es sie noch in solchen Fächern, dass man sagen kann, ja, aber das Wissen gehört jetzt aber auch gefälligst nur uns. Schon allein meinetwegen bei irgendwelchen, ich vermute nur physikalischen Experimenten, okay, dann hat man was rausgefunden. Meinetwegen hat man was mit Chinesen zusammen rausgefunden, okay, jetzt sagt man die Ergebnisse, gut, bis hierhin teilen wir und dann behalten wir den Rest für uns. Ja, aber sobald man weitermachen will, braucht man sie ja wieder. Also kann man wirklich, ist das noch möglich, dass wir sagen, hier ist irgendwo abgeschnitten? Also geht dies abschließen insgesamt? Überhaupt noch, in dem Maße, in dem es vielleicht auch militärisch wichtig ist und passiert das nicht so schnell insgesamt, was ausgetauscht wird, dass die Verzögerung letztlich ja, wirtschaftlich meinetwegen bei, auch bei, bei diesen Energiesystemen, Elektroautos oder so, wie schnell braucht das denn, bis ein Ergebnis von Amerika nach China oder von China nach Deutschland oder sonst wo geht, wie lange kann man das denn hüten? Ist das noch eine gegenwärtige Frage?
Ich glaube, wir lassen das einfach im Raum stehen.
Genau, das müssen die Naturwissenschaftler beantworten.
Die Zuhörenden darauf eine Antwort finden oder jeweils in ihrem Fachgebiet oder in ihrem Arbeitsbereich, wo man sagt, da kenne ich mich aus. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Bertram Schmitz, für dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und alles Gute.
Danke.
Eine Podcast-Reihe der China-Kompetenzplattform Thüringen, gefördert vom BMBF.